Hassflammen von Marion Minks. Erschienen in der Kriminaltango-Reihe des Arunia Verlags. Brennender Hass. Verpisst euch, ihr stinkenden Schweine! Ein paar blank geputzter schwarzer Stiefel scharte wenige Zentimeter neben Sebastian auf dem Pflaster. Na, wird's bald? Hebt eure Pennerarsche hoch und verschwindet mit eurem Müll! Breitbeinig und mit verschränkten Armen baute sich der Mann vom Sicherheitsdienst des Kaufhauses vor Sebastian und Bernie auf. Auf Knien stopfte Bernie seine Decke, auf der sie beide gesessen hatten, umständlich in eine Plastiktüte, wobei sein Blick immer wieder zu den Stiefeln hinüberglitt. Sebastian hatte schon seinen schmutzigen roten Rucksack geschultert und starrte dem Schwarzuniformierten auf die breite Brust. Dann reichte er Bernie die Hand, der bei diesen Temperaturen immer Schwierigkeiten hatte, auf die Beine zu kommen. Er versuchte vergeblich, die Schmerzen in seinen Gelenken hinter einer Grimasse zu verbergen, als Sebastian ihn hochzog. »Wenn ich euch nochmal hier erwische, dann mache ich euch die Hölle heiß, ist das klar?« Bernie murmelte einige Entschuldigungen, während er bedauernd auf den geschützten warmen Platz zurückblickte, den sie nun verlassen mussten. Unterdessen beobachtete Sebastian aus dem Augenwinkeln ein Ehepaar um die 50 in dicken Daunenjacken, das unter einem Regenschirm ihre Vertreibung verfolgt hatte und dem Sicherheitsmann deutlich vernehmbar beipflichtete. Sebastian hörte Worte wie »Arbeitsscheues Gesindel« und »Früher hätte es sowas nicht gegeben«. »Die beiden könnten meine Eltern sein«, dachte Sebastian, »wie er dieses Leben auf der Straße hasste. Das Betteln um Geld und die mitleidigen Blicke zusammen mit den zugeworfenen Almosen waren schon schwer zu ertragen. Oft genug wurde er, so wie jetzt, beschimpft und bedroht. Dann glaubte er jedes Mal an seinem ohnmächtigen Zorn zu ersticken. Doch statt die Leute, die ihm im Vorbeigehen unflätige Worte entgegenschleuderten, zu packen und sie seine Faust spüren zu lassen, hielt er den verräterischen Blick gesenkt und benahm sich, wie man es von ihm erwartete, wie ein Hund, der Prügel gewohnt ist. Freiwild. Dieses Wort lag Sebastian so bitter auf der Zunge wie billiger Schnaps. Er zog seine Mütze noch tiefer in die Stirn und folgte Bernie, die geballte Faust in der Jackentasche vergraben. »Zur Brücke?« fragte er seinen Freund, der langsam neben ihm herhumpelte. »Wird wohl das Beste sein bei dem Wetter«, nuschelte der mit Blick in den blaugrauen Himmel. Sebastian deutete besorgt auf Bernies Schuhe, deren Sohlen sich ablösten und bei jedem Schritt schlurfende Geräusche erzeugten. »Du solltest dir neue holen, Bernie. Wenn es nochmal schneit, frierst du dir die Füße ab.« Doch Bernie winkte ab. »Mach dir mal keine Sorgen, Junge. Ist ja nicht mein erster Winter hier draußen.« Sebastian schwieg. Er fragte sich nicht zum ersten Mal, wie lange Bernie das Leben auf der Straße noch durchhalten würde, bis er vollkommen zerbrach. 15 Jahre war es her, dass Bernies Lebensgefährtin ihn verlassen hatte, wegen der Schulden, die sie gemeinsam aufgehäuft und für die Bernie alleine gebürgt hatte. Danach war er eine Weile bei Verwandten untergekommen. Als er dann angefangen hatte, seinen Kummer in Alkohol zu ertränken, hatten sie ihn auf die Straße gesetzt. Seitdem suchte er jeden Abend eine Bleibe für die Nacht, stand mit demütig gesenktem Blick um einen Teller Suppe an und bat um die abgelegten Kleider fremder Leute. Seit vielen Jahren harrte er nun so aus, während die Sehnsucht nach seinem Sohn ihn verzehrte. Allein die Hoffnung, ihn eines Tages wiederzusehen, hielt ihn am Leben. Kurz vor Weihnachten hatte Bernie ihm ein zerknittertes Foto gezeigt, das er hinterher wieder behutsam in die Brusttasche seines Hemdes zurückgesteckt hatte. Ein kleiner Junge mit rundem Gesicht war darauf zu sehen gewesen, ihm selbst ganz und gar unähnlich. Aber er musste ungefähr im selben Alter sein wie Sebastian. Der Februarregen sickerte ihn unaufhörlich in die Kleider, als sie von der Innenstadt in Richtung Fluss liefen. Eine Brücke verband die hübsch sanierte Altstadt mit den Randbezirken, wo sich marode Plattenbauten mit brachliegenden Gewerbeflächen abwechselten. Unter der Brücke war es zugig und es stank, doch wenigstens war es trocken. Sebastian mochte diesen Ort nicht. Hier trafen sich in der Dunkelheit die Gestrandeten und Verzweifelten, die einander wegen eines Schluckes Alkohol oder einigen Münzen ans Leder gingen. Diese Menschen, die scheinbar auch ihr letztes bisschen Würde verloren hatten, fürchtete er. Deswegen würden er und Bernie bei Einbruch der Dunkelheit ihre Habseligkeiten zusammenraffen und wieder in die Innenstadt zurückkehren, um sich zwischen den Häusern einen halbwegs warmen Schlafplatz zu suchen. Aber auch in den wohlhabenden Bezirken musste man auf der Hut sein und allzu dunkle Ecken meiden, denn dort knallten spätabends Springerstiefel über den Asphalt, die zeigen wollten, wer Herr auf der Straße dieser Stadt war. Diese selbsternannten Bürgerwehren duldeten keine Menschen, die der Kälte trotzend auf Parkbänken oder vor Kaufhaustüren schliefen. Ohne Mitleid und unbehelligt von der Polizei prügelten sie auf die Traurigen und Betäubten ein, die ohnehin schon zu schwer im eigenen Schicksal trugen und die sich nichts mehr vom Leben erhofften. Sebastian aber war nicht so wie sie. Er hatte noch Pläne und Träume, die er sich von niemandem kaputt treten ließ, am wenigsten von seinen Eltern. Sicher hatten sie gedacht, er würde binnen kurzer Zeit wieder zurückkehren. Da hatten sie sich aber getäuscht. Seine Freiheit und auch seine Selbstachtung würde er nicht eintauschen gegen ein warmes Bett und einen gefüllten Kühlschrank. Ein Jahr lang lebte er schon auf der Straße und nun musste er nur noch wenige Wochen ausharren, dann war er volljährig und keiner konnte ihm mehr vorschreiben, was er zu tun oder zu denken hatte. Vor allem würde er sich in kein Internat sperren lassen, nur weil er einem Idioten das Nasenbein gebrochen hatte. Im Übrigen wären seine Eltern auch niemals auf die Idee gekommen, ihn wegzuschicken, wenn er nicht ausgerechnet Moritz Isenburg verprügelt hätte, den Enkel ihres Parteifreundes Hans-Joachim Heimfeld. Da Heimfeld plante, in den Bundestag zu ziehen und Sebastians Vater ihn um den Landesparteivorsitz beerben wollte, fühlte er sich moralisch verpflichtet, Sebastian gegenüber hart durchzugreifen, wie er das nannte. Sebastian lächelte genüsslich bei dieser Vorstellung. Alle Welt wissen zu lassen, dass der Sohn des designierten Landesvorsitzenden der Partei Wir lieben Deutschland ein Penner war.